Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend.
Turnout's been incredible. I really mean it. I can't thank you enough. We're going to have more people vote this year than any time in American history.
No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet. Hopefully, we'll be only doing one of those two. And you know, winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not.
Joe Biden oder Donald Trump, wer gewinnt die Präsidentschaftswahl? Biden lobte hier gerade im O-Ton die sich abzeichnende hohe Wahlbeteiligung. Trump sagte, er denke derzeit nicht daran, eine Niederlage eingestehen zu müssen. Und Niederlagen, die fallen ihm sowieso nicht leicht, wie er sagt. Es ist die Wahl, auf die die Welt wohl immer noch am intensivsten schaut. Donald Trump will im Amt bleiben und seine Amerika-zuerst-Politik fortsetzen. Joe Biden will ihn als Präsident ablösen. Die Umfragen haben praktisch den ganzen Wahlkampf über für ihn gesprochen. Doch die Wahl 2016 hat ja gezeigt, was das am Ende wert sein kann, als nämlich Hillary Clinton für viele völlig überraschend Donald Trump am Ende unterlag. Im Deutschlandfunk berichten wir bis mindestens 9 Uhr morgens durchgehend über die US-Wahl. In dieser Sendung bis Mitternacht versuchen wir zunächst alles bisher Wichtige zusammenzufassen und vorauszublicken. Im Gespräch dann mit unseren Korrespondenten und dem USA-Experten Christian Lammert. Wir schauen aber auch nach Österreich. Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Wien wächst die Sorge vor einer längeren Anschlagsserie in Europa. Fragen dazu stellen wir dem Terrorismus-Experten Peter Neumann. Und auch am Coronavirus kommen wir nicht ganz vorbei an einem Tag, an dem Dietmar Woidke, Ministerpräsident in Brandenburg, positiv getestet wurde. Dazu aber später mehr. Beginnen wollen wir aber natürlich mit dem großen Thema heute und in den kommenden Stunden. Seit 12 Uhr mittags deutscher Zeit haben die Wahllokale in den USA geöffnet und die ersten, die schließen bald. Thilo Kössler live für uns in Washington. Wie verläuft der Wahltag in den USA bisher?
Ja, er verläuft ganz ruhig. Er hat früh begonnen an einem kalten, glasklaren Morgen. Und es bildeten sich eigentlich überall im Land lange Schlangen vor den Wahllokalen. Natürlich die Westküste mit dreistündiger Verzögerung. Es hat bisher noch keine Auffälligkeiten gegeben. Man hat ja befürchtet, dass unter Umständen die Anhänger von Donald Trumps und Milizen Posten beziehen könnten vor den Wahllokalen, versuchen könnten, die Wähler einzuschüchtern. Da ist noch nichts berichtet worden. Es gibt zwei Meldungen, die man aber auch nicht überbewerten sollte. Zum einen berichtet das FBI von einer Welle mysteriöser Robot-Anrufe am Tag der Präsidentenwahl. Da meldet sich eine Stimme, die sagt, hallo, dies ist nur ein Testanruf, es ist Zeit, zu Hause zu bleiben, bleiben Sie sicher und zu Hause. Man weiß nicht, woher diese Anrufe kommen, sie zielen aber ganz offensichtlich darauf ab, Wähler davon abzuhalten, das Haus zu verlassen. Und dann hat ein US-Bundesgericht Postinspekteure zur Durchsuchung von mehr als 2 Dutzend Briefverarbeitungszentren angewiesen. Dort sollen Tausende von Stimmen versandet sein. Sie sollen in Teilen Pennsylvanias, Wisconsins, in Philadelphia, Detroit, Atlanta, dem südlichen Florida irgendwie verschwunden sein. Das muss jetzt geklärt werden. Wie gesagt, das ist noch kein Drama. Aber es zeigt einfach, wie sensibilisiert man ist nach den aufgeheizten Debatten der vergangenen Tage hier im Wahlkampf.
Und Stichwort Debatten. Beide Kandidaten, die haben ja heute auch noch mal ein paar öffentliche Auftritte gehabt. Mit welchen substanziellen Aussagen?
Naja, die eine Aussage von Joe Biden haben wir gehört. Das ist die Aussage, was die Wahlbeteiligung angeht. Da hat er recht. Es sind 100 Millionen Stimmen schon vorab abgegeben worden. Das sind praktisch 3/4 der Stimmen, die es überhaupt im Wahljahr 2016 gegeben hat. Alles spricht, auch die langen Schlangen vor den Wahllokalen, alles spricht für eine ganz außergewöhnlich große Wahlbeteiligung. Sie lag 2016 bei 56%. In diesem Jahr geht man von mindestens 65% aus. Das ist bemerkenswert. Dann hat sich Donald Trump geäußert. Er hat gesagt, nein, er wird das Wahlergebnis gegen Hillary Clinton noch toppen. Man hatte aber zum ersten Mal, und Sie haben den O-Ton ja gespielt, von ihm das Wort verlieren gehört. Er hat gesagt, siegen ist leicht, verlieren ist nicht leicht. Für mich jedenfalls nicht. Da kann man mutmaßen, dass sich einer möglicherweise zum ersten Mal Gedanken gemacht hat, ob es denn sein könnte, dass er die Wahl verliert. Er wollte sich aber nicht dazu äußern, Donald Trump, ob er die Wahl tatsächlich anficht bzw. sich vorab zum Sieger ausruft.
Die USA sind ein großes Land mit vielen Zeitzonen und vielen verschiedenen Wahlsystemen in den Bundesstaaten, auch was die Auszählung angeht. Wie sieht der Zeitplan für die kommende Nacht erstmal aus?
Also man sollte zunächst mal wirklich darauf achten, auf die Staaten im sogenannten Sunbelt, also im Süden. Da geht es hauptsächlich um Georgia, um North Carolina und natürlich Florida. Immer wieder Florida. Das ist deshalb so wichtig, weil es möglich ist, dass sich hier ein ziemlich frühzeitiger Trend abzeichnet. Wenn Florida tatsächlich an Joe Biden geht, dann hat Donald Trump ganz, ganz schlechte Karten da noch aufzuholen. Wenn auch noch Georgia und North Carolina an Joe Biden gehen, dann wird es ganz eng für ihn. Deshalb sollte man in dieser Nacht zuerst auf diese Staaten gucken. Wenn sich dort keine Mehrheit abzeichnet für Joe Biden, dann wird sich der Blick richten auf die Staaten an den großen Seen. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, das sind die ganz umstrittenen, heiß umkämpften Swing States, in denen ja beide Kandidaten heute noch einmal gewesen sind, um für Stimmen zu suchen. Es wird eine spannende Wahlnacht. Das Ergebnis steht keinesfalls fest. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber die Umfragen jedenfalls, die Sie genannt haben, sie sprechen ziemlich stabil seit Wochen und in einer Höhe, die Hillary Clinton damals nicht erreicht hatte, für Joe Biden.
Gewählt wird ja heute auch ein Teil des US-Senats und im Repräsentantenhaus werden die Abgeordneten neu bestimmt. Wie sind da die Aussichten für die beiden Parteien?
Also das ist in der Tat richtig. Man muss auch auf dieses Senatsrennen sehr genau gucken. Also für die Wahlen für das Repräsentantenhaus, da scheinen die Mehrheiten festzustehen. Man geht davon aus, dass die Demokraten ihre Mehrheit, die sie seit 2018 haben, halten können. Im Senat wird es sehr spannend. Ohne den Senat kann ein Präsident nicht regieren. Deshalb sind Mehrheiten dort so wahnsinnig wichtig. Die Demokraten brauchen 3 zusätzliche Sitze, wenn Joe Biden Präsident wird. Sie brauchen 4 zusätzliche Sitze, wenn Donald Trump Präsident bleibt. Es genügen also Siege möglicherweise, das sind die umstrittenen Plätze, um die die Republikaner fürchten müssen, dass sie verlieren, Arizona, Colorado, Maine und North Carolina. Auf diese Senatorenwahlen in diesen 4 Bundesstaaten sollte man sich in dieser Wahlnacht konzentrieren.
Thilo Kössler live für uns aus Washington. Besten Dank. Eine lange Wahlnacht, wir haben es gehört, steht in den USA und auch bei all denjenigen, die es verfolgen, bevor, an deren Ende vielleicht auch noch nicht klar ist, wer Ende Januar dann den Amtszeit ablegen wird. Versuchen wir uns der Antwort auf diese und andere Fragen etwas anzunähern. Am Telefon ist jetzt Christian Lammertz, Professor für Politikwissenschaft am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Guten Abend, Herr Lammertz.
Guten Abend.
Es wurden ja viele Superlative, wie so oft verwendet, rund um diese US-Wahl, sogar von der Zukunft der Demokratie wurde gesprochen. Stimmen Sie in diesen Chor mit ein?
Ja, es war natürlich eine Dramatisierung, die aber zeigt, dass es doch schon eine Richtungsentscheidung ist, die wir jetzt hier sehen, in einem Land, was wirklich sehr, sehr tief gespalten ist. Und dieser Wahlkampf und auch die Trump-Amtszeit haben vielleicht diese Spaltung in der Gesellschaft noch überspitzt, verzerrt dargestellt, zum Teil noch vertieft. Aber ich würde auch schon sagen, dass diese Wahl eine der wichtigsten in den letzten 20, 30 Jahren in den USA
ist. Ist Trump tatsächlich alleine verantwortlich für diese Spaltung?
Nein, absolut nicht. Und das ist etwas, was man dann auch nach der Wahl weiter sehen wird, dass die Probleme, die Trump ins Amt gebracht haben, ja nicht einfach so verschwinden. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der allgemeinen Richtung in der Politik, die Wirtschaftskrisen, die man gesehen hat 2008 und auch jetzt wieder, wo viele Leute ihr Vermögen und ihre Jobs verloren haben. Da muss viel Arbeit geleistet werden von den politischen Eliten, dass die Bevölkerung wieder Vertrauen in die zentralen Institutionen und Akteure der amerikanischen Politik kriegt. Und das kann man nicht in 4 Jahren hinkriegen. Da kann man nur erste Schritte einleiten. Aber das muss die nächste Administration jetzt angehen.
Und es könnte ja etwas dauern, bis wir wissen, wer diese Regierung anführen wird. Ob das der Amtsinhaber weiter sein wird oder der Herausforderer. Auch für diese Nacht wurden ja verschiedene Szenarien bereits ins Gespräch gebracht. Welches halten Sie für besonders wahrscheinlich?
Also ich glaube, wir werden heute Nacht und auch morgen früh noch kein endgültiges Wahlergebnis haben. Wenn wir eins haben, dann ist es ein ganz deutlicher Wahlsieg von Joe Biden. Andersrum kann man sich das nicht vorstellen, wenn man sich die Umfragen angeguckt hat, dass Trump einen deutlichen Wahlsieg einfahren kann. Deswegen, ich glaube eher, es wird ein knappes Rennen und es muss genau ausgezählt werden. Die Anwälte beider Seiten werden genau drauf gucken. In einigen Staaten werden wir wahrscheinlich vereinzelt auch Nachzählungen sehen, so dass ich fast vermute, dass wir es gegen Ende der Woche eventuell ein Wahlergebnis bekommen.
Und wie würde beispielsweise Donald Trump darauf dann reagieren, auf solche Ereignisse? Da vermuten ja einige, erahnen ja einige Schlimmes.
Er hat im Wahlkampf immer gesagt, er kann eine Niederlage eigentlich nicht akzeptieren. Eine Niederlage ist gleichbedeutend mit Wahlbetrug, anders kann er sich das nicht vorstellen. In den letzten Tagen war er schon wieder ein bisschen defensiver und heute, wir haben das ja eben schon von dem Korrespondenten gehört, hat er sogar schon über Niederlage gesprochen. Also es hat sich ein bisschen normalisiert, aber sobald es irgendwo Ungereimtheiten gibt, wird er das natürlich ausnutzen, um seine eventuelle Niederlage in einem anderen Licht dastehen zu lassen. Aber er kann das ja auch nicht alleine machen. Er braucht Unterstützung, wenn man solche Wahlergebnisse anficht oder nicht akzeptieren will. Und die Unterstützung, die Breite, sehe ich in den politischen Eliten Washingtons momentan nicht für Trump.
Auch nicht bei den Gerichten, falls diese Fragen der Auszählungen dort landen sollten?
Auch da nicht. Da wurde jetzt viel spekuliert, gerade über den Supreme Court mit den Nominierungen von Trump. Aber wir haben jetzt auch in der laufenden Wahl gesehen, dass selbst einige sehr konservative von Trump ernannte Bundesrichter in einigen Staaten entschieden haben für die Demokratie, für die Auszählung von Stimmen und nicht dafür, dass man versucht, die Wahlen zu begrenzen. Also hier sehe ich eigentlich das Rechtssystem, das funktioniert noch. Und meine Hoffnung ist, dass das dann beim Supreme Court, sollte es dort landen, genauso gehandhabt wird.
Wir haben es ja auch schon gehört, etwa 100 Millionen Wähler haben ja bereits vorzeitig ihre Stimme abgegeben, entweder per Briefwahl oder durch das vorzeitige Wählen, das ja auch möglich war zum Teil. Ist es absehbar, für wen das eigentlich ein Vorteil sein könnte?
Ja, das ist das Spannende. Normalerweise sagt man immer, hohe Wahlbeteiligung ist automatisch gut für die Demokraten. Vor allem, und das zeigen die Zahlen momentan auch, dass unheimlich viele Junge und Erstwähler auch ihr Recht wahrnehmen. Das sollte eigentlich für die Demokratische Partei sprechen. Wir haben aber im Vorfeld der Wahlen jetzt gesehen, dass auch die Republikaner sehr erfolgreich bei der Registrierung neuer Wähler gewesen sind. Erfolgreicher sogar als die Demokraten. Und da kann man dann vermuten, dass auch hier die Wahlbeteiligung bei der republikanischen Wählerkoalition deutlich nach oben geht. Aber ich glaube immer noch bei den Zahlen, die wir momentan sehen und auch die ersten Indikatoren bei diesen Frühwählern, dass das hauptsächlich demokratisch registrierte Wähler waren, das spricht doch dafür, dass die Demokraten und Biden von dieser hohen Wahlbeteiligung profitieren können.
Aber wenn Sie jetzt sagen, auch die Republikaner haben es geschafft, viele Erstwähler offenbar für sich zu gewinnen, ist es also, muss man das Bild revidieren, dass nur in Anführungszeichen alte weiße Männer Donald Trump aus der Arbeiterklasse unterstützen, also dass er auch junge Leute für sich begeistern kann?
Das Bild war sowieso immer schon nur die halbe Wahrheit, wenn man sich das Wahlergebnis von 2016 anguckt. Auch weiße Frauen haben fast zu 50% für Trump gestimmt. Er konnte selbst bei den Hispanics gut mobilisieren. Er hat bei Rentnern sehr gut mobilisiert, auch welche, die höhere Einkommen haben. Aber da bricht er momentan oder in dem Wahlkampf hat man in Umfragen gesehen, dass er bei diesen Wählergruppen eben einbricht. Und dann bleibt ihm nur noch diese Wählerklientel der schlecht ausgebildeten weißen Männer. Und damit kann man keine Wahlen in den USA gewinnen. Und deswegen zeigen die Umfragen ja momentan auch den Vorteil für Biden.
Auch wegen der Corona-Politik Trumps?
Wegen der Corona-Politik, da sind viele Rentner abgeschreckt worden, aber auch wegen seiner Amtsführung. Viele hatten immer noch gehofft, dass er vielleicht präsidentiell wird. Und hier sieht man gerade die Vorstadtfrauen, die leicht konservativ sind und 2016 Trump gewählt haben, die kehren ihm den Rücken zu und das kann ihm die Wahl kosten.
Umgekehrt ist ja Joe Biden auch selbst für viele demokratische Wähler nur eine Art geringeres Übel. Vielleicht vergleichbar mit Hillary Clinton vor 4 Jahren. Reicht auch die innerparteiliche Unterstützung dann für Biden, um da jetzt auch die Staaten, die man verloren hatte, zurückzugewinnen?
Also alle Umfragen zeigen, dass Biden viel, viel besser abschneidet als Hillary Clinton 2016. In allen Umfragewerten ist er eigentlich der bessere Kandidat. Er wird von vielen als zu alt und als Übergangskandidat wahrgenommen, aber das stört momentan nicht. Und die Demokratische Partei, die auch unter sehr stark unter Flügelkämpfen leidet, war im Wahlkampf sehr, sehr diszipliniert. Der progressive Flügel um Bernie Sanders und Elizabeth Warren hat sich extrem zurückgehalten, extrem diszipliniert Biden unterstützt. Das wird nach der Wahl, wird sich das wieder ändern. Dann wird man versuchen, eigene Politikideen umzusetzen. Aber hier hat sich die Demokratische Partei meines Erachtens erstaunlich geschlossen gezeigt.
Stellt sich nur noch die Frage, ob die Umfragen, auf die sich das, diese Einschätzung erstützt, was taugen und ob die Demoskopen seit 2016 dazugelernt haben. Haben Sie das?
Ja, die haben dazugelernt. Sie haben einige Fehler in ihren Modellen korrigiert. Sie haben auch viel mehr die Leute gefragt. Fast doppelt so viele Umfragen liegen jetzt vor. Und selbst wenn man diesen statistischen Fehler von 2016 einberechnet in die Umfragen, die jetzt schon angepasst sind, so führt Biden immer noch. Also ich glaube, zum einen waren die Umfragen 2016 nicht so schlecht, wie wir sie jetzt manchmal darstellen. Nur die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit war halt eine andere, dass man dachte, Trump, das geht einfach nicht. Aber jetzt sind die Umfragen verlässlicher und auch eindeutiger in der Kontinuität und Stabilität.
Dann noch ganz kurz zum Abschluss. Wer wird neuer Präsident?
Ich tippe auf Joe Biden, wenn ich mir die Umfragewerte der letzten Wochen anschaue.
Bei uns heute Abend live im Deutschlandfunk der Politikwissenschaftler Christian Lammert. Besten Dank, Herr Lammert, für Ihre Zeit heute Abend.
Gerne doch. Tschüss.
Tschüss. Und in Berlin gibt es heute Nacht viele, die die Wahlen in den USA ganz genau verfolgen, nicht zuletzt in der Politik. Unter Donald Trump haben die oft beschworenen transatlantischen Beziehungen spürbar gelitten. Und es ist kein Geheimnis, dass sich die meisten deutschen Politiker einen Wechsel im Weißen Haus wünschen. Klaus Remme, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio, zuständig unter anderem für Außenpolitik, ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Remme, wie offen sagt man denn in Berlin, dass man Joe Biden gegenüber Donald Trump präferiert?
Herr Sawicki, es kommt stark darauf an, mit wem Sie sprechen. Das wurde heute deutlich am Rande der Fraktionssitzungen im Bundestag. Da gab es durchaus Fraktionsvorsitzende, die aus ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht haben, die offen gesagt haben, wo ihre Präferenz liegen, insbesondere bei der Linkspartei und bei den Grünen. Hören wir hier mal Amira Mohamed Ali, die Fraktionschefin der Linkspartei.
Er hat durch seine Politik erheblich dazu beigetragen, dass politische Debatte sich auf der ganzen Welt auf eine sehr unangemessene Art und Weise zugespitzt hat. Er hat Begriffe wie Fake News erfunden, die wirklich Gräben aufreißen, und steht für Aufrüstung, für das Aufkündigen von Klimaschutzabkommen. Das ist alles nicht gut. Und was Joe Biden dann, wenn er gewinnen sollte, wie das sein wird, naja, das werden wir sehen.
Also die Abneigung gegen den amtierenden Präsidenten war da deutlich herauszuhören. Katrin Göring-Eckardt sagte für die Grünen, dass es doch keine Überraschung sei, dass, wenn man in Deutschland fragen würde, sich diese Nation hier einen Joe Biden wünschen würde. Und weiter sagte sie:
Ich hoffe sehr, dass es ein Ende hat mit der demokratiefeindlichen, mit der frauenverachtenden, mit der offen rassistischen Politik eines amerikanischen Präsidenten. Und deswegen ist es für mich auch übrigens ganz persönlich, als jemand, die in der DDR auf die Straße gegangen ist für Freiheit und Demokratie, ein besonderer Moment zu sehen, was ist in diesem Urland der Demokratie eigentlich, wie gehen diese Wahlen aus, und das wird uns, glaube ich, alle umtreiben.
Andere sind vorsichtiger, Herr Sawicki. Wenn ich das Spektrum ein bisschen weiter aufziehe, Olaf Scholz sprach heute lediglich von einer Richtungsentscheidung, ohne Namen zu nennen. Und noch vorsichtiger wird dann werden die Gesprächspartner, wenn es um die Bundesregierung geht. Die Kanzlerin hatte gestern schon vermieden, in ihrer Corona-Pressekonferenz alle Fragen, die auch nur im Entferntesten mit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zu tun hatten, zu beantworten. Wenn wir ein Signal haben wollen, dann ist es vielleicht Heiko Maas, der in einem Namensartikel vor wenigen Tagen gesagt hat, dass man sich darauf einstellt, dass die Amerikaner schlicht weniger Gewicht haben werden in der Welt. Und zwar egal, wer diese Wahl gewinnt. Denn ein Trump wird seine internationale Rolle nicht wahrnehmen, weil er kein Interesse daran hat, zumindest nicht in Kooperation mit anderen. Und ein Joe Biden wird alle Hände voll zu tun haben, sich auf die Innenpolitik zu konzentrieren nach diesen vier Amtsjahren unter seinem Gegner.
Ist die Bundesregierung denn, sage ich mal, auch auf beide Fälle politisch vorbereitet?
Ich glaube, für den Fall, dass wir es mit vier weiteren Amtsjahren von Donald Trump zu tun haben, dann ist es so, dass eine Vorbereitung nur in sehr engem Maße möglich ist. Man wird versuchen, sich mit den europäischen Partnern abzustimmen. Es wird viel um Resilienz gehen. Es wird viel darum gehen, diese vier weiteren Jahre zu überwintern, in Anführungsstrichen. Denn ich glaube, niemand stellt sich hier vor, dass Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit eine politische Kehrtwende hin zu Bündnis- oder Allianzwerten macht. Ganz im Gegenteil, es ist doch zu befürchten, dass ein Donald Trump, der nicht um eine Wiederwahl kämpfen muss, am Ende einer zweiten Amtszeit hier, so sagen es einige, völlig ungehemmt regieren würden. Im Fall von Joe Biden macht man sich, glaube ich, in der Bundesregierung jedenfalls keine Illusionen darüber, dass auch das ein schwieriger Verhandlungspartner wäre, aber immerhin einer, mit dem man verhandeln und mit dem man reden kann, der Wert darauf legt, dass Bündnisse funktionieren, dass Allianzen entstehen. Schauen wir nur auf die NATO. Da sind Zweifel entstanden, die ein Joe Biden als versierter Außenpolitiker vermutlich so nicht zulassen würde.
Informationen und Einschätzungen aus unserem Hauptstadtstudio Klaus Remme. Besten Dank dafür. Und wir schauen jetzt auf ein anderes Thema, das spätestens seit gestern Abend auch in Europa besonders stark im Fokus steht. Denn der Kontinent ist lange Zeit von großen islamistisch motivierten Terroranschlägen ja verschont geblieben. Das hat sich zuletzt geändert. Vor allem Fälle in Frankreich haben nicht nur dort viele Menschen schockiert. Gestern Abend tötete dann in Wien ein mutmaßlicher Islamist vier Menschen, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde. Der Tag heute stand in Österreich im Zeichen des Schocks und der Trauer, aber auch im Zeichen vieler offener Fragen. Zum aktuellen Stand Andrea Bär.
Um 12 Uhr gab es eine Schweigeminute und die Pummerin im Stephansdom, sie begleitete das Innehalten der Menschen in Wien. Die Fahnen wehen auf Halbmast und es gibt 3 Tage Staatstrauer. Am Mittag legten die Staats- und Regierungsspitzen sowie Vertreter von Parlament, Parteien und Fraktionen Kränze nieder. Am Schwedenplatz, nahe der wichtigsten Wiener Synagoge, wo der unheilvolle Anschlag am Montagabend seinen Ausgang genommen hatte. Mit dabei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
Es lebe die Freiheit, es lebe unsere Republik Österreich, es lebe unser gemeinsames, friedliches Europa.
Am Tag 1 nach dem Anschlag blieb die Wiener Innenstadt weiter gesperrt. Viele Menschen blieben zu Hause und aufgrund des ersten Tags des neuen Teil-Lockdowns waren auch Kaffeehäuser oder Lokale zu. Wenig los also in der Innenstadt. Doch wer unterwegs war, kannte nur ein Thema.
Schauergefühl, sowas haben wir da eigentlich noch nicht erlebt. Also wir haben schon echt Angst gehabt, ein bisschen.
Es hat uns sehr schockiert. Ich selber habe mich und fühle mich jetzt auch durch die Polizeieinsätze eigentlich sicher in Österreich. Ich hätte es persönlich nie geglaubt, dass sowas passieren würde hier bei uns in Wien.
So dieser junge Wiener mit Kippa. Bundeskanzler Sebastian Kurz hob hervor, man werde Täter und Hintermänner der gerechten Strafe zuführen. Österreich lasse sich nicht spalten, der Feind sei keine bestimmte Religionsgemeinschaft, betonte er.
Die gestrige Nacht wird auf tragische Weise in unsere Geschichte eingehen, als eine Nacht, in der einige unserer Mitmenschen einen brutalen Anschlag zum Opfer fielen, einem Anschlag, der in Wahrheit uns allen gegolten hat.
Abgesehen vom Attentäter starben 4 Menschen und insgesamt 22 wurden verletzt, so Innenminister Karl Nehammer. 7 mehr als bisher bekannt. Der Grund, Verletzte in unterschiedlichen Krankenhäusern hätten zuerst zugeordnet werden müssen. Immer mehr wird unterdessen über den 20-jährigen von der Polizei getöteten Attentäter bekannt. Laut Behörden ein islamistischer Terrorist mit österreichischem und nordmazedonischem Pass. Weil er sich in Syrien, dem sogenannten Islamistischen Islamischen Staat anschließen wollte, wurde der spätere Attentäter im April 2019 zu 22 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und vorzeitig entlassen. Niemand habe seine Radikalisierung bemerkt, so Innenminister Nehammer.
Tatsache ist, dass der Terrorist es geschafft hat, das Deradikalisierungsprogramm der Justiz zu täuschen, die Menschen dort zu täuschen und eine vorzeitige Entlassung damit erwirken konnte und darüber hinaus es als damit auch keine Warnhinweise gegeben hat über seine Radikalisierung.
Bisher gab es 18 Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich sowie 14 Festnahmen, nach denen die Befragungen laufen. Auch in Linz gab es eine Hausdurchsuchung und mindestens eine Festnahme. Direkt nach der Tat luden Privatleute nach Aufforderung der Polizei insgesamt 20.000 Videos rund um den Anschlag hoch. Das Sichten ergab bisher keine Erkenntnisse über einen zweiten Täter. Die Hinweise würden sich verdichten, dass nur einer an der Tat beteiligt sein könnte. Doch nach wie vor gilt in Wien die höchste Sicherheitsstufe. Auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, IGGÖ, verurteilte den Wiener Anschlag als feige.
Es ist ein Angriff auf unser Wien.
Schulter an Schulter gegen Spaltung auftreten sei die beste Antwort auf Terror, so IGGÖ-Präsident Umid Vural.
Unsere Demokratie, unsere Freiheit, unsere liberale Rechtsordnung ist stärker als Gewalt und als Terror.
Wenn Demokratie und Freiheit siege, habe Gewalt keine Chance.
Andrea Bär berichtete, Wien wird von einem Anschlag erschüttert, der ganz offensichtlich islamistisch motiviert war. Welche Rückschlüsse liefert diese Tat bislang? Vor der Sendung konnten wir darüber mit Peter Neumann sprechen. Er ist Politikwissenschaftler am King's College in London und er ist einer der führenden Experten beim Thema Terrorismus und Extremismus. Die erste Frage an ihn lautete, ob der islamistische Terror zurück in Europa ist.
Er war niemals ganz weg. Es war schon so, dass 2017/18 natürlich der Islamische Staat, der sogenannte Islamische Staat, eine große Niederlage hatte, dass er in seinem Kerngebiet zerschlagen wurde. Und das hat schon erstmal zum Verlust der Infrastruktur geführt, der Gruppe, und dann zu so einer Art Sinnkrise. Also viele dschihadistische Anhänger waren schon demoralisiert. Das hat sich geändert in den letzten 6 bis 12 Monaten, besonders diese Krise mit Frankreich, mit den Karikaturen. Das hat man deutlich gemerkt. Das hat schon wieder ein bisschen Energie zurückgebracht und viele IS-Anhänger, die sich vielleicht bisher untereinander gestritten haben, sind jetzt wieder auf diese Mission konzentriert. Also es ist schon gefährlicher wie vor einem Jahr, aber noch nicht so gefährlich wie vor 5 Jahren.
Und wenn wir noch kurz in Österreich bleiben, war so ein Anschlag in Wien speziell für Sie absehbar?
Auch das ja und nein. Auf der einen Seite natürlich ja, weil es in Österreich, besonders in Wien und Graz, eine sehr starke dschihadistische Szene gibt, schon seit vielen Jahren, die übrigens in Bezug auf die Bevölkerungszahl noch größer und stärker ist als die in Deutschland. Insofern hatten viele Leute seit vielen Jahren eigentlich etwas erwartet. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben die österreichischen Sicherheitsbehörden dieses Thema schon sehr früh und sehr systematisch bearbeitet. Und die Tatsache, dass so lange nichts passiert ist, sollte man denen auch anrechnen, trotz des Fehlers, der offensichtlich zu diesem Anschlag geführt hat.
Von welchem Fehler sprechen Sie da?
Wir wissen es noch nicht genau, aber die Tatsache, dass jemand, der bereits für Terrorismus verurteilt war, der jahrelang in der dschihadistischen Szene aktiv war und der ganz offensichtlich ein Gefährder war, dass der falsch beurteilt wurde, dass der relativ früh freigelassen wurde und dann nicht mehr genau beobachtet wurde, so scheint es zumindest aktuell, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ob das jetzt der Fehler einer einzelnen Person war oder ein systemischer Fehler, das muss man wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten herausbekommen.
Ja, in Österreich hieß es ja heute unter anderem, dass dieser mutmaßliche Täter, der erschossen wurde von der Polizei, dass der offenbar seine Deradikalisierung vorgetäuscht habe, wie es heißt. Klingt das plausibel für Sie, dass so etwas ohne weiteres möglich ist?
Das kann gut sein und es gibt auch Fälle aus Frankreich, die zum Beispiel dokumentiert sind, die Ähnliches zeigen. Ich glaube, es geht hier um ein größeres Phänomen. Es geht hier um die Tatsache, dass momentan jetzt und in den nächsten 2 oder 3 Jahren überall in Europa sehr viele Dschihadisten, die im Lauf der letzten Dekade verurteilt wurden, häufig zu sehr kurzen Strafen, dass die alle, dass wir wahrscheinlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren überall in Europa hunderte Dschihadisten sehen, die nach relativ kurzen Strafen wieder auf die Straße kommen und für die es keine Programme, keine Systeme gibt, keine Vorbereitung gibt. Das ist in Österreich nicht so besonders gut, das ist auch in Deutschland nicht so besonders gut. Das ist eine voraussehbare Gefahr gewesen, von der wir wussten, dass sie sich abzeichnet, aber auf die man sich nicht systematisch vorbereitet hat. Und ich denke, Dresden, Wien und davor auch London haben gezeigt, diese Dschihadisten, die aus dem Gefängnis wieder freigelassen werden, die können eine Bedrohung sein und darauf sollten wir uns systematischer vorbereiten.
Wie erklären Sie sich, dass das bisher nicht geschehen ist, wenn es eben ja auch die Erfahrung in Europa gibt durch schwere islamistisch motivierte Anschläge in den letzten Jahren?
Richtig, also wir hatten jetzt, wie gesagt, diesen Anschlag in Wien, verübt von einem, der im Gefängnis war wegen Terrorismus. Wir hatten in Dresden einen Anschlag, der verübt wurde von einem, der 5 Tage vorher aus dem Gefängnis freigelassen wurde. Und letztes Jahr natürlich in London auf der London Bridge den Anschlag auch von einem ehemaligen Gefangenen, der entweder seine Deradikalisierung vorgetäuscht hat oder der eben wieder zurückgefallen ist. Dass man das nicht systematisch bearbeitet hat, liegt, glaube ich, daran, dass man Mitte der Dekade letztes Jahr einfach froh war, dass die Leute von der Straße weg waren. Und sobald sie dann in den Gefängnissen drin waren, hat man sich keine Gedanken mehr gemacht. Und das ist natürlich ein Problem. Und das einzige Land in Europa, das sich da systematisch Gedanken gemacht hat, waren die Niederlande. Die haben ein wirklich integriertes Konzept. Wenn sie dort wegen einer terroristischen Strafe ins Gefängnis kommen, vom ersten Tag an wird im Prinzip auf den Tag ihrer Freilassung hingearbeitet. Und es gibt ein integriertes Konzept, das auch auf das Bewährungsprogramm abgestellt ist, wo es um Überwachung geht natürlich, aber auch um Prävention und möglicherweise in einigen Situationen auch um Sicherheitsverwahrung.
Und Stichwort Überwachung und juristische Maßnahmen, reicht die Gesetzeslage dafür beispielsweise in Deutschland aus?
Entschuldigung, können Sie noch mal wiederholen?
Stichwort Überwachung und Stichwort der juristischen Handhabe gegenüber Gefährdern, wenn die aus dem Gefängnis zurückkommen. Reicht dafür die Gesetzeslage beispielsweise in Deutschland aus?
Also das kann ich als Nicht-Jurist nicht ganz so gut beurteilen. Ich denke, es ist schon wert darüber oder es ist wichtig darüber nachzudenken, was machen wir mit Leuten, von denen wir wissen, sie haben eine relativ kurze Strafe. Sie kommen wieder auf freien Fuß, aber wir haben den Verdacht, dass sie nach wie vor akut gefährlich sind. Und gibt es da Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei Sexualstraftätern zu sagen, die bleiben erstmal noch im Gefängnis, weil einfach das Risiko zu groß ist. Und ich denke, das ist eine Diskussion, die sollte man schon auch haben, zusätzlich zu anderen Instrumenten, Überwachung, wenn sie draußen sind und natürlich auch das Angebot von Präventionsprogrammen.
Vielleicht noch kurz als Ausblick nach dieser Serie von Taten, die es ja jetzt gegeben hat, wächst damit in Deutschland auch die Gefahr ähnlicher Vorfälle in der kommenden Zeit?
Also wie gesagt, ich glaube, die Gefahr ist größer als vor einem Jahr. Sie ist nicht so groß wie vor 5 Jahren. Auch in Deutschland gibt es diese Gefahr, weil es natürlich diese Art von Kettenreaktion gibt. Also das heißt, jeder Anschlag hat natürlich auch die Absicht, andere Anschläge zu inspirieren. Und das scheint den Attentätern in den letzten Wochen gelungen zu sein. Und wir sehen auch auf den Medienkanälen des sogenannten Islamischen Staates, dass die gefeiert werden und dass Leute konkret dazu aufgefordert werden, es den Attentätern nachzumachen. Und dass das funktioniert, das glaube ich, das sorgt im Prinzip alle Sicherheitsbehörden überall in Europa. Und deswegen wurde ja zum Beispiel heute auch in Großbritannien schon die Terrorwarnstufe hochgesetzt. Also da gibt es keine konkreten Hinweise. Das ist eine abstrakt erhöhte Gefahr, wie man im Deutschen sagen würde. Viele befürchten, dass etwas kommen könnte.
Der Extremismusforscher Peter Neumann vom King's College London war das. Wir kommen damit zu unseren Kurzberichten, bleiben beim Thema Terrorismus. Der Attentäter von Halle steht ja derzeit vor Gericht. Ein Gutachten hat ihm jetzt keine verminderte Schuldfähigkeit ausgestellt. Stefan Bringe zu.
Im Fokus der Verhandlung stehen das psychologische und das psychiatrische Gutachten. Während der Ausführungen der Psychologin, die den Angeklagten in der Haft in Halle untersuchte und einen durchschnittlichen IQ attestiert, lacht er mehrmals amüsiert und nimmt eine abwehrende Haltung ein. Die Psychologin erkennt Tendenzen zum Narzissmus und depressive Symptome. Das Gutachten des Psychiaters, das auf mehreren 12-stündigen Gesprächen in der Haft in Halle basiert, zeigt deutlich, dass keine krankhafte seelische Störung im Sinne der Schuldfähigkeit vorliegt. Der Attentäter ging gezielt und geplant vor. Eine Bewusstseinsstörung lag zu keinem Zeitpunkt der Tat vor, so der forensische Psychiater. Es lässt sich zwar eine komplexe Persönlichkeitsstörung feststellen, aber das hat das Steuerungsvermögen des Angeklagten nicht gemindert. Deshalb gibt es keine Beeinträchtigung der strafrechtlichen Schuldfähigkeit und somit ist auch keine Unterbringung in die Psychiatrie notwendig.
Es ist eine von mehreren zuletzt aufgedeckten Serien von sexueller Gewalt gegen Kinder in Deutschland. Heute hat im Fall Münster der erste Prozess begonnen. Detlef Proges.
Für die Zuschauer im Gerichtssaal war es ein kurzer Prozess. Wenige Minuten nach Beginn, noch vor Verlesung der Anklageschrift, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die vielen schrecklichen Details der vorgeworfenen Tat sollten ohne Publikum verlesen werden. Ein Schutz für den heute 11-jährigen Jungen, das Opfer der mutmaßlichen Vergewaltigung. Angeklagt ist deswegen ein Mann aus Schleswig-Holstein. Der 53-Jährige soll das Kind im August 2019 in einer Wohnung in Münster vergewaltigt haben. Bei Polizeivernehmungen vor dem Prozess hat der Mann die Tat bereits gestanden. Der Prozess heute ist der Auftakt für mehrere Gerichtsverfahren, in denen der große Missbrauchskomplex von Münster verhandelt wird. Einer der mutmaßlichen Haupttatorte ist eine inzwischen abgerissene Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Münster. Dort sollen mehrere Jungen teilweise tagelang und durch Medikamente betäubt von verschiedenen Männern vergewaltigt worden sein. Außerdem soll es deutschlandweit sexuellen Missbrauch von Jungen gegeben haben. Bislang sitzen in dem Fall bundesweit 18 Beschuldigte in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gehen aber noch weiter. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es im Missbrauchskomplex Münster noch weitere Tatverdächtige und auch weitere Opfer geben wird. Im heute begonnenen Prozess will das Landgericht Münster Anfang Dezember das Urteil verkünden.
Es ist ein seit Jahren umstrittenes Infrastrukturprojekt in Milliardenhöhe. Jetzt kann der Fehmarn-Belt-Tunnel aber offiziell gebaut werden. Silvia Stadler dazu.
Das Bundesverwaltungsgericht wies sämtliche verbliebene Klagen gegen das Milliardenprojekt ab. Damit besteht Baurecht für den 18 Kilometer langen kombinierten Straßen- und Eisenbahntunnel zwischen Fehmarn und der Insel Lolland. Die dänische Seite kündigte umgehend den Baubeginn der Tunnel-Elementfabrik für Januar 2021 in Rødby an. Die Richter erklärten den Planfeststellungsbeschluss für rechtsfehlerfrei. Der Verkehrsbedarf, den die Kläger stets als zu gering ins Feld geführt hatten, werde sich durch die Verkürzung der Fahrzeit zwischen Hamburg und Kopenhagen auf die neue Strecke verlagern. Die Planungen verstießen auch nicht gegen Naturschutzrecht. So wurde zum Schutz der Schweinswale vor Baulärm ein Lärmpegel festgesetzt, der deutlich unter dem Quellpegel großer Schiffe liege. In Bezug auf Riffe am Meeresgrund gaben sich die Richter mit der Ankündigung der Vorhabenträger für ein ergänzendes Verfahren zufrieden. Die Kläger, darunter der Naturschutzbund NABU, äußerten sich enttäuscht darüber, dass alle ihre Bedenken vom Tisch gewischt worden seien. Die dänische Seite rechnet mit einer Bauzeit von 8,5 Jahren.
Um die Kosten der Corona-Krise zu bewältigen, wird immer wieder eine Vermögensabgabe ins Gespräch gebracht. Jetzt auch von der Linkspartei und sie beruft sich auf das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Franka Welz.
Demnach könnte eine solche Abgabe einmalig erhoben werden, in Raten über 20 Jahre abbezahlt werden und dem Fiskus laut DIW bis zu 30 Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Als Vermögen zählen dabei Geld, Immobilien sowie Betriebsvermögen. Freibeträge von bis zu 2 Millionen Euro für private und bis zu 5 Millionen Euro für Unternehmensvermögen sollen übermäßige Härten verhindern. 3 Stufen könnte die Abgabe haben, mit einem Einstiegssatz von 10% und einem Höchstsatz von 30% des abgabepflichtigen Vermögens. Am höchsten wäre das Aufkommen durch die Abgabe für den Staat laut DIW, wenn bereits auf Vermögen ab 30 Millionen Euro der Höchstsatz von 30% fällig würde. Der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, De Masi, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, eine solche Abgabe sei gerecht, weil die Regierung beantworten müsse, ob sie angesichts der Schuldenbremse Steuern erhöhen oder Ausgaben, etwa für Investitionen oder den Sozialstaat, kürzen wolle, und bekräftigte die Forderung seiner Partei, dass im Fall höherer Belastungen speziell Milliardäre und Multimillionäre herangezogen würden.
Und wir fassen den Tag an der Frankfurter Börse zusammen mit Sami Ibrahim und, wenig überraschend, auch dort ist die US-Wahl das Hauptthema heute.
Es scheint, als hätte man sich an den Börsen inzwischen festgelegt. Erstens, es wird schnell einen klaren Sieger bei der US-Wahl geben. Zweitens, dieser Sieger heißt Joe Biden. Den zweiten Tag in Folge legen die Aktienmärkte zu. Der DAX gewinnt am Ende rund 300 Punkte umgerechnet 2,5% und steht damit bei 12.089 Punkten. Einen Teil der Verluste aus der Vorwoche hat er damit wieder aufgeholt. Alle DAX-Werte beschließen den Tag im Plus. Sogar die Aktien von Bayer legen nach langer Verluststrecke schließlich 0,4% zu. Der Agrar- und Chemiekonzern hatte enttäuschende Zahlen vorgelegt. Er bereitet sich auf weitere Klagen im Glyphosat-Streit vor. Zudem werden OPs wegen der Corona-Pandemie verschoben. Es werden deshalb weniger Medikamente dafür geordert. Für Gesprächsstoff sorgt ein Bericht über die Deutsche Bank. Sie sucht angeblich nach Wegen, um sich von ihrem Kunden Donald Trump zu trennen. Der steht bei dem Geldhaus mit mehr als 300 Millionen Euro in der Kreide. Sorgen um das Geld macht sich die Bank nach Aussage von sogenannten Insidern wohl keine. Man wolle das leidige Kapitel aber abschließen, weil es dem Ruf der Bank schade. Spitzenreiter im DAX sind die Papiere des Luftfahrtausrüsters MTU. Ganz offensichtlich gibt es hier Gelegenheitskäufer. Die Aktie hatte wegen der bevorstehenden Corona-Beschränkungen und im Zuge der Kurseinbrüche vorige Woche kräftig an Wert verloren.
Der Bericht von der Frankfurter Börse war das von Sami Ibrahim. Es ist ein Tag, der sogar die Corona-Pandemie etwas in den Schatten stellt. An Tag 2 des sogenannten Lockdown-Light in Deutschland wurden führende Politiker aber wieder nicht müde, an die Disziplin der Menschen zu appellieren und um Verständnis noch einmal zu werben. Heute getan hat das Jens Spahn, der Gesundheitsminister. Der hat seine Infektion überstanden. Dafür ist jetzt ein anderer prominenter Politiker betroffen, wie Volker Fintermer berichtet.
Mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat es jetzt auch den ersten Ministerpräsidenten erwischt, der positiv getestet wurde. Das Pikante daran, die Ansteckung könnte möglicherweise bei der Eröffnung des neuen Berliner Flughafens am vergangenen Wochenende geschehen sein, bei der Woidke mit viel Prominenz auf der Bühne stand. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat sich bereits testen lassen und der Test war negativ und Lufthansa-Chef Carsten Spohr will sich noch testen lassen. Dietmar Woidke hat sich in häusliche Quarantäne begeben und leide unter leichten Erkältungssymptomen. Die hatte auch Gesundheitsminister Jens Spahn, der heute erstmals wieder vor die Presse trat. Nach den mahnenden Worten der Kanzlerin gestern sprach Spahn heute erneut von einer Mammutaufgabe und dass der Teil-Lockdown angemessen und notwendig sei.
Dieses Virus ist tückisch, es lässt keine einfachen Antworten zu. Wir müssen vielmehr immer wieder unsere Strategie an die Lage anpassen. In einer dynamischen Lage gehört das Anpassen an die Lage zur Strategie.
Und da geht es immer auch darum, eine Balance zu finden zwischen dem, was nötig und dem, was möglich sei, betonte Spahn. RKI-Vizepräsident Lars Schade griff die alte Rechnung der Kanzlerin mit den Infektionszahlen zu Weihnachten unter den aktuellen Bedingungen noch einmal auf.
Die Anzahl der Fälle hat sich zuletzt innerhalb von 10 Tagen verdoppelt. Wenn das genau so weiterginge, hätten wir bis Weihnachten über 400.000 gemeldete Neuinfektionen pro Tag.
Und vor diesem Hintergrund gab es heute 2 zentrale Botschaften. Die erste betrifft die Anpassungen bei den Tests. Die sollen ob der ständig steigenden Zahl und der Kapazitätsgrenzen der Labore künftig stärker auf Patienten mit klaren Symptomen konzentriert werden. Daneben auch auf Risikogruppen und Menschen, die in öffentlichen Bereichen mit viel Kontakten arbeiten.
Unsere Testzahlen übersteigen jetzt die Testkapazitäten. Und es ist wichtig, dass die Kriterien für die Testungen, so wie sie im Frühjahr waren, angepasst werden an die Notwendigkeiten, die Herbst und Winter uns bringen.
So Michael Müller, der Vorstandsvorsitzende des Vereins der Labormediziner. Der zweite Appell kam von Uwe Jansen, dem Präsidenten der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner. Er drängte angesichts der Personalknappheit in den Krankenhäusern darauf, zusätzliche Kapazitäten auf den Intensivstationen freizuschaufeln.
Das heißt, aus ärztlicher Sicht vertretbare, ausgesuchte Eingriffe müssen abgesetzt und verschoben werden, um so Personalressourcen bereitzustellen.
Aber all das dürfe nur der Rettungsanker sein. Zuvor sollte alles dafür getan werden, dass nur wenige Patienten überhaupt auf die Intensivstationen kommen, was ohne die aktive Hilfe und den Selbstschutz der Bevölkerung nicht gehe.
Aus Berlin war das Volker Fintermer und jetzt ist natürlich noch Zeit für unsere Presseschau. Tobias Zien hat die zusammengestellt, präsentiert wird sie von Thomas Pelzer.
Der islamistisch motivierte Terrorangriff in der österreichischen Hauptstadt Wien ist das bestimmende Thema auf den Meinungsseiten. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schreibt: Es konnte in den vergangenen Monaten so erscheinen, als wäre die Gefahr des islamistischen Terrorismus gebannt. Der Eindruck hatte mit dem Niedergang der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak zu tun. Die jüngsten Morde in Wien, Nizza und Dresden zeigen nun, dass die Bedrohung weiterhin existiert. Die Süddeutsche Zeitung hält fest: Die Tat trägt dazu bei, das Klima in Österreich nachhaltig zu vergiften und die Gesellschaft zu spalten. Wie in Halle waren Juden ein Ziel für Angriffe. Nach diesem Attentat werden sich die jüdischen Bürger gezwungen sehen, sich stärker zu verbarrikadieren und abzuschotten. Und Musliminnen und Muslime werden stärker unter Generalverdacht stehen. Der Mannheimer Morgen notiert: Das Blutbad von Wien lässt Schlimmes befürchten, nämlich dass auch an den religiösen Feiertagen, die bis Jahresende noch anstehen, mit Gewalttaten von Seiten islamistischer Täter zu rechnen ist. Umso wichtiger ist in dieser Situation, dass der Zentralrat der Muslime in Deutschland den Anschlag eindeutig verurteilt und unterstrichen hat, wie die Unversehrtheit aller Menschen und für die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einzutreten. Für einen zivilisierten Islam gibt es sehr wohl Platz in Europa, unterstreicht die Stuttgarter Zeitung und stellt klar, nicht jedoch für hasserfüllte Islamisten, deren Überzeugungen dem frühen Mittelalter verhaftet bleiben. Mängel bei der Integration, Fälle von Diskriminierung oder verletzte religiöse Gefühle dürfen nicht unter den Teppich gekehrt werden. Sie sind aber unter keinen Umständen eine Rechtfertigung für Terror und Gewaltverbrechen. Die Frankfurter Rundschau merkt an: Die eigentliche Frage für jede demokratische Gesellschaft ist, an welchen Punkten des Weges der Radikalisierung sie die jungen Männer davon abhalten könnte, andere Leben und ihr eigenes zu zerstören. Dass das nicht immer gelingen kann, sieht man am Täter von Wien, der in einem Deradikalisierungsprogramm war. Der Münchner Merkur ist folgender Meinung: Die Terroristen wollen uns nicht nur ängstigen, sie wollen uns auf den prächtigsten Bühnen unserer jüdisch-christlichen Kultur treffen. Über die Frustrationen, die Ungebildet- und Zurückgebliebenheit der Islamisten ist viel geschrieben worden. Weniger Aufmerksamkeit gilt leider ihren politischen und religiösen Anstiftern, voran Sultan Erdogan. Österreichs Kanzler hat recht: Europa ist im Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei. Es muss ihn endlich mit Härte und Entschlossenheit führen.
Die Presseschau im Deutschlandfunk. Über die Wahlen in den USA berichten wir ja heute Nacht durchgehend live. Gleich im Anschluss übernimmt die Kollegin Aglaya Dane mit einer Sondersendung der Radionacht. Und ab 4.05 Uhr diesmal dann schon die Informationen am Morgen. Der Kollege Philipp May wird Sie durch diese Sendung führen, dann mit zahlreichen Gesprächen, Interviews und Beiträgen zur aktuellen Entwicklung und vielleicht ja auch mit einem Ergebnis oder zumindest einer Tendenz. Wir werden sehen. Und das war es aber zunächst mit dem Journal von Mitternacht, heute mit Peter Sawicki. Kommen Sie gut durch diese Nacht.